Ich würde heute die Stunde gerne beginnen mit zwei Versen aus Jesaja 53, und zwar den Vers 3 und 4. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Wir befassen uns hier mit einem Gegenstand, der die Herzen der Erlösten eigentlich ewig bewegen wird. Die Leiden des Herrn Jesus. Als an jenem ersten Tag der Woche die Jünger sich aus Angst vor den Juden hinter verschlossenen Türen versammelt hatten, trat der auferstandene Herr in ihre Mitte, zeigte ihnen seine durchbohrte Seite und seine durchgebrochenen Hände und sagte: Friede euch. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Sie waren die Ersten einer inzwischen unzähligen Schar, die einst ewig den Herrn mit dem unauslöslichen Zeugnis seiner Leiden vor Augen haben werden. Wir lesen in Offenbarung 5, Vers 6, dass alle himmlischen Scharen, das heißt Engel und Erlöste, sich um den Thron Gottes scharen und den anbeten, ja, der auf dem Thron ist. Und ich sah inmitten des Thrones ein Lamm stehen wie geschlachtet. Wie unermesslich kostbar für Gott, wie unermesslich groß in ihren Auswirkungen müssen die Leiden unseres Herrn sein, dass inmitten des Thrones das einst geschlachtete Lamm steht. Der Thron Gottes ist Sinnbild der Regierung Gottes. Von diesem Thron aus werden die in seinem Herzen gefassten Ratschlüsse verkündet und vollstreckt. Ziel und Mitte aller Wege Gottes ist mithin das Leiden und Sterben seines geliebten Sohnes. So ist unser Gott, so ist unser Herr. Seine Herrlichkeit hat sich nie und nirgends so klar und umfassend geoffenbart wie in seinen Leiden. Was ist das doch für ein Gott? Jesaja, der deutlicher als irgendeiner der Propheten von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, zuvor zeugte, ruft aus: Siehe euer Gott. Als ob er sagen wollte: In den Leiden des Messias wird euer Gott geoffenbart. Der Apostel Johannes hat sich in seinem ersten Brief in der ihm eigenen Weise zweimal in einem kurzen, einprägsamen Satz Gottes Wesen umfasst: Gottes Licht und Gottes Liebe. So ist unser Herr: vollkommen, gerecht und heilig, aber auch vollkommene, unfassbare Liebe. Er war das Licht der Welt. Paulus bezeugt, dass er die Sünde nicht kannte, und Petrus bezeugt, dass er keine Sünde tat. Und Johannes schließlich: in ihm ist nicht Sünde. Unser Herr verzehrte sich um das Haus Gottes. Er verleugnete seine Wahrheit weder als seine Freunde ihn verließen, noch als die religiösen Führer seiner Zeit ihn seiner Worte wegen hassten, genauso wenig wie er vor dem Statthalter der Weltmacht Rom stand. Gegen allen Widerstand blieb er treu. Im tiefsten Leiden wich er nicht ab. In Psalm 17, Vers 4 wird uns schon prophetisch angekündigt: Du hast mein Herz geprüft, du hast mich nachts heimgesucht, mich im Tiegel geläutert, nichts fandest du. Auch als alles gegen ihn war, als der Menschenhass ihn in seiner Wahrheit wegen traf, ja selbst als sein Gott sich von ihm abwandte und ihn schlug, blieb er treu. Wie schnell mildern wir unsere Überzeugungen ab, sobald wir merken, dass sie uns nur Schwierigkeiten bringen. Wie bald erweist sich ein Treuebekenntnis unsererseits als Schal, sobald es um der Treue willen zu leiden, zu verlieren, in dieser Welt unterzugehen droht. Nicht so unser Herr. Er wandte sein Gesicht fest gegen Jerusalem, wissend, was ihn dort erwartete. Ja, er machte es hart wie ein Kieselstein. Weder der Hohn seiner Hasser noch die Feigheit seiner Jünger konnten ihn von seinem Weg abbringen. Er bezeugt nicht nur, dass er die Wahrheit sei, nein, er bewies es auch durch seinen Weg, den er ging. Im Leben und ganz besonders im Sterben des Menschen Jesu wurde seine Liebe offenbar, wie sie weder Mensch noch Engel je gesehen hatte. Er, der als Menschensohn auf Erden dennoch stets im Himmel war, der als demütiger Knecht doch der alleinige Gott, der ewige Gott und allmächtige Schöpfer blieb, liebte hier auf dieser Erde seine irdischen Eltern. Es heißt, und er war ihnen untertan. Er liebte seine Jünger. Welche Pflege, welche Fürsorge, welche Geduld zeigte er in seinem täglichen Umgang mit solchen, die voller Unverstand so träge waren im Glauben und Erkennen. Und denken wir an jenen reichen Jüngling, der sich an den Herrn wandte mit der Frage, was er tun müsste, um das ewige Leben zu erlangen. Und Jesus sah ihn an und liebte ihn. Ja, Gott ist Liebe. Das offenbarte unser Herr, als er nicht unberührt an jenem Leichenzug vor den Toren Nains vorübergehen konnte. Als er angesichts der erschütternden Wirklichkeit des Todes vor dem Grab Lazarus weinte und schließlich über eine unbußfertige Stadt Tränen vergoss, die er zu ihrem Wohl heimsuchte. Und unser Herr liebte selbst seine Hasser, auch wenn sie ihn dafür umso mehr hassten. Für meine Liebe feindeten sie mich an, und sie haben mir Böses für Gutes erwiesen, Hass für meine Liebe. So steht es im Psalm 109, Vers 4. Hatte er nicht selbst gesagt, dass wahre Liebe sich erst in der Liebe den Feinden gegenüber bewähre? Er liebte seine Feinde, auch wenn der Hohn ihm das Herz brach, sah nicht auf Rache, sondern im Gegenteil. Er hat für die Übertreter Fürbitte getan. Und in seinen Leiden liebte der Herr die Seinen, die in der Welt waren, bis ans Ende. Und wie schmerzte es, in den schwersten Stunden von allen verlassen zu werden. Ich habe auf Mitleid gewartet, und da war keins, und auf Tröster, und ich habe keine gefunden. Psalm 69, Vers 20. Doch die Liebe zu den Seinen ließ ihn ausharren. Seine einzige Zuflucht war in jenen schweren Stunden sein Vater. Welch tiefen Trost fand der Sohn in der verborgenen Gemeinschaft mit dem, der ihn in diese Welt gesandt hatte. Umso unfassbarer der Schrecken, am Ende selbst noch von Gott verlassen zu werden. Denken wir an den erschütternden Schrei: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber in dieser bodenlosen Tiefe des Leidens zeigte sich, dass die Liebe des Sohnes zu seinem Vater alles überstieg. Denn was war es anders als Liebe zum Vater, die den Sohn alles geduldig und ohne Widerspruch durchstehen ließ? Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels, ist das Bekenntnis des Sohnes, obwohl sein Gott ihn verlassen hatte. Welch eine Hingabe, welch ein Vertrauen zum Vater spricht aus diesen Worten. Welche Liebe! Jetzt aber ist er, der Christus, einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünden aufzuheben. So steht es im Hebräerbrief Kapitel 9. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Diesen Zuspruch, der zunächst den Jüngern und dem gläubigen Überrest aus Israel gilt, nehmen auch wir als Angehörige der Gemeinde dankbar in Anspruch. Für das gläubige Israel, das in der Drangsalzeit den Beistand des Messias erfahren wird, ist die Vollendung des Zeitalters des Messias die Herrschaft dann auf dieser Erde. Für die Gemeinde ist sie die Entrückung vor der Drangsalzeit in die himmlische Herrlichkeit der Vollendung. Denn nicht Engeln hat er unterworfen den zukünftigen Erdkreis, von dem wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn kurze Zeit unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast alles unter seine Füße gelegt. Denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihn noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, wegen der Todesleiden mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gnade für jeden den Tod schmeckte. Eine Stelle, die wir auch oft lesen in der ersten Stunde. Hebräer 2, die Verse 5 bis 9. So beschreibt dann auch Paulus: Gott hat ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in die Himmelswelt gesetzt, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles erfüllt. Epheser 1, die Verse 20 bis 23. Diese überragende Stellung nimmt der Herr Jesus jetzt schon ein, aber noch nicht sichtbar. Doch der Glaube ist von ihr überzeugt. Von seiner zukünftigen, aller Welt sichtbaren Herrlichkeit hat der Herr nach der ersten Leidensankündigung gesprochen. Der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Nach unserem Verständnis der Sohn des Menschen, der Herr Jesus, als wahrhaftiger Gott und wahrhaftiger Mensch und als solcher höchste Autorität unter Gott. Als er fragte, wer er, der Sohn des Menschen, sei, antwortete Petrus: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. In der Vereinigung von Mensch und Gott, dem anerkannt großen Geheimnis der Gottseligkeit, ist der Herr Jesus höchster Richter. Denn der Vater richtet niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Nachdem der Herr Jesus von der Zerstörung des Tempels gesprochen hatte, fragten die Jünger nach dem Zeichen seiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters. Der Herr Jesus antwortete mit Hinweisen auf die Drangsalszeit, an deren Ende die Stämme des Landes den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Er wiederholte das. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen, um alle Völker zu richten, nachdem, wie sie die Brüder des Herrn, die jüdischen Missionare der Drangsalzeit, behandelt haben. Sein Kommen bezeugte der Herr auch in der Gerichtsverhandlung. Von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Damit zog er sich das Todesurteil zu. Wenn der Herr so kommt, wird er an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert, die geglaubt haben, so heißt es im 2. Thessalonicher Brief. Davon hat auch schon Henoch geweissagt: Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Tausenden. Dann wird der Herr, dein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm, schreibt auch Zacharia. Das heißt, sowohl mit Engeln als auch mit den zuvor ihm entrückten Gliedern seines Leibes. Das ist die Vollendung des Zeitalters. Das ist die Zeit der Ernte, bei der Engel das Unkraut, nämlich die Gesetzlosen, in den Feuersee werfen werden. Die Gerechten aber werden leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Die Gerechten sind auferstandene alttestamentliche Gläubige und Menschen, die dem Evangelium des Reiches gehorchen. Sie nehmen am Friedensreich auf der Erde teil. Die Herrlichkeit des Herrschers im tausendjährigen Reich haben die drei Jünger auf dem Berg der Verklärung im Voraus gesehen. Denn wir haben euch die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind, berichtet uns Petrus in seinem zweiten Brief. Petrus beurteilt die Verklärung des Herrn als sichtbares prophetisches Wort von der Herrlichkeit des Herrn, des Sohnes des Menschen. Auf Patmos sah der Apostel Johannes den Herrn als den verherrlichten Menschensohn und Richter und als das Lamm und den Löwen aus Juda, als den Vollstrecker der Gerichte Gottes. Vor ihm fallen die 24 Ältesten nieder und huldigen ihm die Engelschar. Nach Offenbarung 19, Versen 11 bis 21, sieht Johannes die Erfüllung dessen, was der Herr selbst und vorher die Propheten über die Ankunft in Macht und Herrlichkeit gesagt haben. Die Psalmen enthalten ebenfalls viele Prophezeiungen auf dieses Ziel und auf diese Zeit. Die Herrlichkeit des Königs hat auch Folgen für das Volk Israel. Einmal in Bezug auf seine äußere Glückseligkeit, auf seine inneren Segnungen, auf Israels Weltherrschaft und Israels Weltmission. Die Herrlichkeit des Herrn hat aber auch Folgen für die ganze Erde, nämlich für das Heil der Völker und für die Befreiung der Kreatur. Als Kinder Gottes profitieren wir auch von der Herrlichkeit unseres Herrn, wie uns das Neue Testament immer wieder berichtet. Und auch das ist Herrlichkeit unseres Herrn in dem Zeitalter, dass wir den Tag Gottes und den ewigen Zustand kennen und nennen. Wenn ihm, dem Herrn Jesus, aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. 1. Korinther 15. Und dann ist da noch die Herrlichkeit des Herrn in der Führung seiner Nachfolger. Herrlichkeit und Führung in Bezug auf uns als Nachfolger des Herrn Jesus ist etwas, was nicht so recht in unsere Vorstellung unseres geistlichen Lebens passen will. Wir haben vielleicht auch aus unserer Erfahrung heraus zu wenig Erlebnisse, die uns das bestätigen. Dennoch gibt uns die Bibel eine Fülle von Hinweisen und Hilfen, die wir heute Morgen allerdings nicht alle beleuchten können. Einige aber sollen in unserem Blickfeld gerückt werden, um unsere Erkenntnis des Herrn zu vertiefen und uns zum Nachdenken anzuregen, damit wir für unser alltägliches Leben Hilfe und Führung erfahren. Es fällt uns schwer, die Herrlichkeit Gottes zu beschreiben, weil wir damit zugleich Gott selbst beschreiben müssen. Herrlichkeit bezeichnet die Hoheit, Majestät und den überirdischen ewigen Lichtglanz, der von Gott ausgeht und eigentlich Gott selbst ist. Mose wollte nach tiefgreifenden Erlebnissen die Herrlichkeit Gottes sehen und musste doch erfahren, dass Gott ihm diesen Wunsch nicht erfüllen konnte. Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Mose darf seine Herrlichkeit nur von hinten sehen und erfährt etwas von der Liebe und Gnade Gottes, als dieser dann bei ihm steht und den Namen des Herrn ausruft. Dennoch bleibt alles in dieser geheimnisvollen Unüberschaubarkeit, die die Person Gottes in ihrer Gesamtheit umgibt. Mit dem Kommen des Herrn Jesus auf diese Erde geht Gott einen gewaltigen Schritt dann auf uns Menschen zu. Am Ende der Tage hat er zu uns geredet im Sohn, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Johannes bezeugt dies, indem er sagt, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Weisheit. In seinem Sohn Jesus Christus offenbart Gott ein Stück seiner Herrlichkeit, jenes Stück, dass wir Menschen jetzt verstehen und begreifen können. Sicher haben manche von uns die Jünger beneidet, dass sie den Herrn immer um sich hatten, ihn sehen konnten und sein Handeln miterlebten. Dennoch lesen wir von ihnen, dass Zweifel da waren, sie verzagten und sie ihn oft nicht verstanden. Auch für sie war der Glaube an den Herrn und die Erkenntnis seiner Person entscheidend für ihr Leben. Auf die Frage in Johannes 6, ob sie auch weggehen wollten, antwortet Jesus: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wir sind gegenüber den Jüngern eigentlich bevorzugte Leute. Nach Gottes Willen hat er um der Größe und Herrlichkeit des Werkes Jesu uns in eine neue Stellung gebracht. Er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, in der Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. So heißt es im Epheser 1. Und wie viel mehr das ist gegenüber dem, was den Jüngern geschenkt war, wird dann in Epheser 5 im Bild der Ehe deutlich. Wir können nur staunen und anbeten über solche Weisheit und Herrlichkeit Gottes und dürfen dieses kostbare Geschenk in Glauben und Erkenntnis dankbar annehmen. Die Nachfolger des Herrn sind hier vollkommen mit einbezogen. Sie sind Teil dieser Herrlichkeit. Haupt und Glieder, die einzelnen Bausteine dieses göttlichen Organismus der Gemeinde, leben nun auch in einer bestimmten Zuordnung zueinander. Das Haupt ist nach Gottes Plan über alles gestellt und hat damit selbstverständlich die Führung über die übrigen Teile des Leibes. Wenn der verherrlichte Herr das Haupt ist, dann muss auch seine Führung, sein Handeln mit den Gliedern Herrlichkeit sein. Somit sind auch die Ziele seiner Führung auf das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene ausgerichtet. Das sind für uns fast nicht erfassbare Ziele, wenn wir an die Verwirklichung denken. Aber wir müssen erkennen, dass nur Vollkommenheit der Größe und Herrlichkeit Gottes angemessen sind, dass der Herr nur so um seiner selbst willen führen und handeln muss. Die Erlösung, der Plan Gottes für unser Leben, seine Durchführung und Vollendung wird in Epheser 1, Vers 12 noch einmal zusammengefasst. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein. Führung ist für den, der geführt wird, immer mit dem Bewusstsein der Abhängigkeit verbunden. In unserem Alltag erleben wir die Führung unseres Herrn. Wir sind ja mit ihm in einer so lebendigen, innigen Verbindung, so beschreibt es zumindest die Bibel. Deswegen ist unser Alltag und das, was uns widerfährt, immer Auswirkungen des vollkommenen Willens des Herrn und seiner Führung. Wir verstehen dabei vieles nicht und sind in unserem Glauben und Vertrauen herausgefordert. Wenn wir aber einen so herrlichen Herrn haben, wenn tatsächlich alles Handeln in seiner Herrlichkeit entspricht, dann muss es doch für uns immer das Beste sein, was er tut. Gott macht keine halben Sachen. Er unterliegt auch keinem Irrtum und bedarf keiner Korrektur. An uns liegt es, dazu das Ja zu finden und damit den Weg frei zu machen für das allzeitige Denken, für alles Gott gegenüber.